Deutschlandfunk.
Marktplatz.
Neulich im Supermarkt um die Ecke. Ich habe mich ja schon oft drüber gewundert, aber dann habe ich einfach mal angefangen zu messen. 10 große Schritte entlang der Regale, alle etwa 1 Meter lang die Schritte. Und dann pro Regal 5 Etagen übervoll mit Milch. Das ergab meine grobe Vermessung. Auf rund 50 Regalmetern bietet der Supermarkt bei mir um die Ecke alles Mögliche in Tüten oder Kartons an. Haarmilch, laktosefreie Milch, Biomilch, Weidemilch, Rohmilch, Kondensmilch, Haferdrink, Mandeldrink, Naturmandeldrink, geröstet Haferdrink, Sojadrink und. Ja, und so entstand unser Marktplatzthema für heute. Weiß und bunt, die verwirrende Vielfalt im Milchregal. Am Mikrofon begrüßt Sie Manfred Kläuber. Und über den wertvollen, sicherlich wertvollen und beliebten weißen Saft diskutieren mit Ihnen. Jana Fischer, sie ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale in Hamburg. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Professor Dr. Jörg Hinrichs, er ist Lebensmitteltechnologe und Leiter des Fachgebietes Milchwissenschaft und Technologie an der Universität Hohenheim. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite.
Und Ottmar Ilchmann ist mit dabei. Er ist Milchbauer aus Rauderfehn in Ostfriesland und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Niedersachsen. Auch Ihnen. Guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Es ist ja eigentlich ein ganz einfaches Getränk, was viele Menschen auf der Welt trinken und bei Kindern auch besonders beliebt ist und dann irgendwann vielleicht auch unbeliebter wird. Aber ich frage mich eigentlich immer wieder, was ist Milch eigentlich ganz genau? Und die Frage, die würde ich gerne an den Milchexperten stellen. Herr Hinrichs, Milch ist sicherlich ein ziemlich komplexes Lebensmittel, oder?
Da haben Sie völlig recht. Das ist eine Quelle für viele Nährstoffe, dann Mikronährstoffe, natürlich Vitamine, Kalzium insbesondere und auch Jod. Und so rechtlich, da sagt man so, Milch ist das Gemälk einer oder mehrerer Kühe aus einer oder mehreren Melkzeiten. Sie sehen, das ist immer ein Gemisch von mehreren. Und im Endeffekt ist es so, dass die Menschen seit 8000 Jahren, mehr als 8000 Jahren, sich mit solch einer artfremden Milch ernähren. Das ist übrigens ein ganz tolles Beispiel für Koevolution, aber das ist was anderes, denke ich. Da gehen wir nicht drauf ein.
Wenn man mal auf die Hauptbestandteile geht, was ist denn alles Wichtiges drin in Milch, also in echter Kuhmilch?
In echter Kuhmilch. Auf jeden Fall zunächst einmal die Proteine, auch das Milchfett, was ja zum Teil auch mal sehr negativ angesehen wird, hat, wenn man jetzt genau nachliest, auch bei den Ernährungswissenschaftlern, wird es durchaus auch positiv gesehen, wie die Zusammensetzung ist. Und dann natürlich die Vitamine. Aber ich glaube, eine Quelle ist sicherlich das Kalzium und eben auch als Jod. Ich denke, das sind so die Hauptdinge, die man nennen kann dabei.
Und Milch an sich gibt es ja in wahnsinnig vielen Spielarten. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, welche verschiedenen unterschiedlichen Sorten an Milch es gibt. Frau Fischer, woher kommt eigentlich diese verwirrende Vielfalt alleine an Kuhmilchsorten?
Also es gibt da natürlich verschiedene Sorten, weil es verschiedene Bedürfnisse gibt. Die Milchsorten unterscheiden sich geschmacklich, ob man jetzt eine Haarmilch hat oder eben eine frische Milch. Das sind Unterschiede. Aber die Haarmilch beispielsweise, die ist natürlich auch ungeöffnet ziemlich lange ungekühlt haltbar. Das ist sowohl praktisch für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch natürlich für Industrie und Handel. Und deswegen gibt es allein bei der Kuhmilch relativ viele unterschiedliche Varianten. Und dazu kommt jetzt natürlich auch noch das Bedürfnis, sich weniger tierisch zu ernähren. Und insofern gibt es da auch wieder eine ganze Bandbreite von Pflanzenmilchsorten, die auf ganz unterschiedlichen Rohstoffen basieren und entsprechend auch unterschiedlich schmecken und unterschiedliche Eigenschaften haben.
Wenn wir erstmal noch bei der tierischen Milch, also vor allen Dingen bei der Milch von der Kuh bleiben, Herr Ilchmann, merken Sie eigentlich bei Ihnen im Stall, dass es im Supermarkt eine derartige Diversifikation von Produkten gibt?
Das merkt der Milchbauer nicht unbedingt bei sich im Stall, es sei denn, er nimmt an einem bestimmten Qualitätsprogramm teil. Bei mir ist das der Fall. Ich liefere Weidemilch an meine Molkerei, bekomme dafür auch einen kleinen Aufschlag. Aber die allermeiste Milch wird sehr unterschiedlich erzeugt von den Kolleginnen und Kollegen, landet dann aber bei der Molkerei erstmal im großen Tank Und da kriegt der Milchbauer zunächst mal nichts davon mit, wie sie dann vermarktet und unter welchen Labeln sie dann im Regal steht.
Mhm. Aber das ist doch sicherlich ein wichtiges Unterscheidmerkmal, nämlich wie die Produktionsbedingungen tatsächlich beim Milchbauern sind. Ob es sich um Milch handelt von Kühen, die in gewisser Weise gehalten werden. All das spielt doch eine Rolle, ne? Sie hatten das Weidemilchthema angesprochen.
Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch noch weitere Qualitätsprogramme, wie in Süddeutschland sehr verbreitet die Heumilch. Dann gibt es natürlich den Unterschied zwischen konventionell und Bio. Biomilch hat bestimmte Produktionsanforderungen, die sie von der konventionellen abgrenzen. Aber was mir vielleicht auch noch wichtig ist, wir reden jetzt hier über Trinkmilch. Nur ca. 10% der Milch, die in Deutschland erzeugt wird, geht ja in diesen Sektor. Es gibt ja auch noch eine Vielzahl von Milchprodukten, die aus Milch durch Verarbeitung erzeugt werden. Von Joghurt über Käse bis auch ganz speziellen Produkten. Und auch ein großer Teil landet ja gar nicht im Einzelhandel, sondern in der Verarbeitung, findet sich dann in verarbeiteten Produkten wieder oder wird auch exportiert.
Das ist natürlich ein großer Teil. 90%, wie Sie gesagt haben, werden für andere Sachen eingesetzt. Wenn wir mal bei den 10% Milch, die tatsächlich in Form von Milch konsumiert werden, Frau Fischer, wissen Sie etwas darüber, was die Menschen mit Milch alles machen?
Also Milch ist natürlich sehr vielfältig einsetzbar. Ich denke mal, die Klassiker sind beim Frühstück, dass man Milch im Kaffee oder im Müsli konsumiert. Aber Milch ist natürlich auch eine Zutat in sehr vielen Speisen. Also in Süßspeisen wie Milchreis oder in Brei, aber auch für ganz viele herzhafte Gerichte, Soßen, Gebäck ist Milch natürlich ein Bestandteil. Und deswegen ist es sehr, sehr vielfältig, wie Milch eingesetzt wird.
Was mir auch aufgefallen ist bei der Milch, dass so die klassische Unterscheidung in das Thema Frischmilch und auf der anderen Seite Haarmilch durch sehr viele Spielarten von haltbarer Milch oder ganz lange haltbarer Milch oder länger haltbare Frischmilch mittlerweile ersetzt wird. Wie müssen wir das einordnen, Herr Hinrichs?
Naja, man muss unterscheiden. Man hat an sich vier Sorten, sagen wir mal grob. Diejenige, die praktisch gar nicht erhitzt wird, das ist die sogenannte Vorzugsmilch. Die bekommen Sie relativ selten. Das ist rein filtriert. Das ist also eine filtrierte Rohmilch. Die nächste Stufe wäre im Grunde das, was für den in dem Haushalt, im Kühlschrank steht, so 10 Tage Haltbarkeit. Das wird dann auch häufig traditionell behandelt. Das ist dann die Frischmilch und dann gibt's die extra lange haltbare. Da geht es im Grunde darum, wenn man das kühlt, da sind Sporen zum Teil drin. Und diese Sporen, die können auskeimen und dann das Produkt eben verderben. Und die müssen noch zusätzlich inaktiviert werden. Oder man filtriert sie. Das steht dann auch so drauf, mikrofiltriert. Das heißt, da zieht man diese Sporen raus, die dann im Kühlregal wenn man es dann kühlt, kein Problem an. Und dann haben wir im Grunde den Sterilbereich. Und da ist es so, früher gab's, kennt der ein oder andere noch, so auch Milch, Sterilmilch in der Flasche. Die ist dann sehr lange haltbar oder in der Dose. Und heute ist es an sich völlig verdrängt durch die Haarmilch. Und vom Verfahren ist es so, wie es jeder auch kennt, vom Schnellkochtopf. Ja. Im Schnellkochtopf machen sie sehr hohe Temperaturen, kurze Zeiten und es ist vitaminschonend. Entgegen eben einer Milch, die in so einer Flasche dann sterilisiert wird. Also ein sehr schonendes Verfahren, auch die Haarmilch heutzutage. Das Produkt können Sie dann eben außerhalb der Kühlkette lagern. 3 Monate, 6 Monate ist das unproblematisch.
Und viele Menschen haben bei der Milch ja auch ein Problem mit zwei Inhaltsstoffen, nämlich einmal die Laktose, der Milchzucker. Da werden laktosefreie Produkte angeboten, Frau Fischer. Und auf der anderen Seite gibt es den Bestandteil Calcium, der mittlerweile auch so ein bisschen, ich sag mal, in Zweifel gezogen wird, ob der uneingeschränkt gut ist, oder?
Also grundsätzlich ist es bei der Laktose so, dass es Menschen gibt, die das eben nicht vertragen und zumindest in Westeuropa auch viele Menschen, die das vertragen. Wer damit kein Problem hat, muss da erstmal nicht drauf achten, aber es gibt natürlich und auch zum Glück für die Menschen, die die Laktose nicht vertragen, mittlerweile relativ viele Produkte, die laktosefrei sind. Es gibt auch Produkte, zum Beispiel verschiedene Käsesorten, die zwar auf der ganz normalen Kuhmilch basieren, aber trotzdem eben keine Laktose mehr enthalten, aber die typische laktosefreie Milch ist eben eine Milch, wo die Laktose schon vorab aufgespalten wird, sodass sie dann verträglicher wird. Calcium, ja?
Bitte, ich wollte nur, Entschuldigung, wenn ich Sie doch unterbreche.
Gerne.
Ich wollte nochmal nachfragen, bei der Laktose Milchzucker, das heißt, die Laktose ist ja auch wesentlich für den Geschmack und die Süße auch der Milch. Wenn man da jetzt eingreift, verändert das den Geschmack und das Produkt?
Ganz genau, das verändert den Geschmack von der Milch ein Stück weit, wobei das für Menschen, die Laktose nicht vertragen, eben häufig in Kauf nehmbar ist. Und wenn nicht, ist man da auch dann wieder bei den Pflanzenmilchsorten, wo es auch eine Bandbreite an Geschmackssorten gibt. Aber eine Veränderung wirkt sich eben auch auf den Geschmack aus.
Und jetzt zu Calcium.
Genau, Calcium ist ein wichtiger Stoff, den wir im Körper brauchen und derzeit ist es so, dass Calcium in der Ernährung in Deutschland zu einem relativ großen Anteil aus Milch und Milchprodukten kommt und insofern ist Milch in der Hinsicht durchaus ein wertvolles Lebensmittel. Aber es gibt eben auch andere Wege, wie man Calcium zu sich nehmen kann. Zum Beispiel über verschiedene Sorten von grünen Blattgemüsen oder Nüsse, Saaten und so weiter. Und insofern ist man da nicht zwangsläufig auf die Milch angewiesen, aber man sollte darauf achten, dass man genug Calcium aufnimmt, weil insbesondere die Knochen das durchaus brauchen.
Die Milchwaren in den laufenden 50 Regalmetern, die ich ja da beschrieben habe in meinem Supermarkt, die verändern sich ständig. Echte Milch, also die von Kühen kommt oder von Tieren kommt, die wird tendenziell ein bisschen weniger in den Regalen und immer häufiger tauchen die Milchalternativen im Regal auf, die aus unterschiedlichen Gründen auch immer beliebter werden. Meine Kollegin Stefanie Kowalewski, die kennt die vielen Spielarten pflanzlicher Drinks.
Laut EU-Recht darf sich nur die echte Kuhmilch auch Milch nennen. Deshalb nutzen alle anderen Varianten die Bezeichnung Drink. Grundsätzlich lassen sie sich aus ziemlich vielen Getreidesorten und auch Hülsenfrüchten herstellen. Die bekanntesten sind aus Hafer, Soja, Mandeln und Reis. Es gibt aber auch Drinks aus zum Beispiel Erbsen, Dinkel, Haselnuss und Kokos.
Wobei man dazu sagen muss, der namensgebende Anteil ist ja eher gering in diesen Produkten.
Erklärt Jürgen Steinert, stellvertretender Chefredakteur bei Ökotest.
Bei den Haferdrinks, da sind vielleicht 10% Hafer drin. Bei den Sojadrinks gibt es so Zahlen, dass das so um die 8% Soja sind. Oder bei den Mandeldrinks so 3-7% Mandeln da drin. Der Rest ist im Wesentlichen Wasser.
Das ist bei der Kuhmilch kaum anders. Dennoch stecken in ihr mehr Nährstoffe als in den pflanzenbasierten Drinks.
Da diese Produkte vergleichsweise nährstoffarm sind, also eiweißarm und auch kalziumarm, sind sie oftmals vor allem mit Kalzium angereichert, aber auch so mit verschiedenen Vitaminen. Also Vitamin B12, teilweise zusätzlich mit Vitamin B2, das eigentlich nur in tierischen Produkten vorkommt.
Im Gegensatz zur Kuhmilch enthalten die alternativen Drinks keinen Milchzucker, also Laktose, den manche Menschen nicht gut vertragen können. Aber sie enthalten andere Zucker, weiß Swantje Waterstraat von Stiftung Warentest.
Bei manchen Milchalternativen, etwa bei Hafer- oder Reisdrink, ist natürlicherweise Zucker enthalten. Also der ist nicht zugesetzt, sondern entsteht aus der Stärke im Hafer und Reis bei der Herstellung. Es kann aber schon ein erheblicher Anteil sein. Und hier empfiehlt sich tatsächlich immer dann ein Blick auf die Nährwerttabelle zu werfen.
Obwohl Pflanzendrinks sich wachsender Beliebtheit erfreuen und sie inzwischen in jedem Supermarkt zu bekommen sind, ist die Studienlage zu Qualität und Sicherheit noch recht überschaubar. Das bundeseigene Max-Rubner-Institut hat vor ein paar Monaten verschiedene Pflanzenalternativen untersucht und dabei in 23 von 24 Mandeldrinks krebserregende Schimmelpilzgifte gefunden.
Und wenn Kinder unter 6 Jahren diese Mandeldrinks regelmäßig verzehren, dann können die nachgewiesenen Gehalte auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Das sind vor allen Dingen Leber- und Nierenschäden. Das hat das Bundesinstitut für Risikobewertung auch festgestellt. Und wir empfehlen deswegen, dass kleine Kinder Mandeldrinks nur gelegentlich konsumieren sollten.
Ein Grund zur Panik bestehe aber keineswegs, betont Swantje Waterstraat von Stiftung Warentest. Und die Milchalternativen bieten allesamt auch einen deutlichen Vorteil.
Mit Blick auf die Ökobilanz ist es schon so, dass man sagen kann, dass die Milchalternativen auf Pflanzenbasis bei den Treibhausgasemissionen alle deutlich besser abschneiden als Kuhmilch. Also deutlich weniger Treibhausgase verursachen, eine deutlich geringere klimaschädliche Wirkung haben.
Blickt man auf die Ökobilanz, schneidet vor allem der Hafer gut ab, denn der stammt oft sogar aus Deutschland. Bei Mandel- und Reisdrinks fällt die Ökobilanz ein klein wenig schlechter aus, da sie bei der Produktion viel Wasser brauchen. Welcher vegane Drink es denn sein soll, ist Geschmackssache. Denn die unterschiedlichen Grundstoffe schmeckt man schon.
Haferdrink schmeckt leicht süß, manchmal ein bisschen bitter im Nachgeschmack. Bei den Sojadrinks ist es so, dass die eben diesen bohnigen Geruch und Geschmack haben. Mandeldrinks sind oft süßlich, mild, nussig. Und auch Reisdrink ist oft süß bis sehr süß. Bei dem Kokosdrink hat man dann die Kokosnote.
Wenn der Geschmack passt, lassen sie sich ähnlich verwenden wie Kuhmilch, beschreibt Jürgen Steinert von Ökotest.
Sie können sie im Wesentlichen für das Gleiche gebrauchen. Also sie können sie zum Backen nehmen, für Müslis, für Süßspeisen, Milchreis, für Desserts.
Noch sind sie allerdings oft teurer als Kuhmilch, die als Grundnahrungsmittel den verringerten 7%igen Mehrwertsteuersatz hat. Auf Pflanzendrinks werden 19% fällig.
Ja, da macht sich eine starke Konkurrenz für die normale tierische Milch, meistens von Kühen, breit. Herr Hinrichs, merken Sie das bei Ihnen im Labor eigentlich auch, dass das Thema Milch sich wandelt und auf ganz neue Grundstoffe hinzugeht?
Ja, durchaus. Das ist für die Forschung natürlich interessant. Inzwischen arbeiten wir auch stark an den Alternativen, also anderen Rohstoffen, weil es da natürlich auch ja noch nicht so viel Wissen gibt, wie man dort am besten mit umgeht oder wie man die Behandlung macht, dass sie auch wirklich sicher sind, die Haltbarkeit erreicht wird oder Stabilität. Also oder auch allein eine Anlage damit, die betrieben wird, zu reinigen, ist auch durchaus eine Herausforderung, sodass das Processing heutzutage eigentlich, also ist auf jeden Fall aufwendiger als bei der normalen Milch.
Mhm. Sind das denn die gleichen Unternehmen, die dann zu Ihnen kommen und sagen, wir brauchen da technologisch auch neue Lösungen, um diese Produkte herzustellen? Oder sind das völlig andere Unternehmen, die da am Markt sind?
Naja, es sind natürlich auch neue, kleinere Unternehmen, die zunächst einmal hineingehen in den Markt oder auch sogar bis hin zu landwirtschaftlicher Vermarkter, die direkt Milchverarbeiter sind, die eben auch schauen, ob sie nicht vielleicht auch Hafermilch in das Programm reinnehmen können. Das heißt, einen Teil der Anlagen kann man genauso nutzen. Man braucht etwas mehr dazu. Im Normalfall, wenn man braucht man einen zusätzlichen Apparat auf jeden Fall und natürlich ein paar Tanks oder so etwas. Aber es lässt sich auf vorhandenen Anlagen im Grunde erweitern. Und von daher sind natürlich große Unternehmen dran interessiert, aber genauso kleine. Also ist im Grunde relativ breit gestreut aktuell.
Der Trend ist ja schon relativ massiv. Man merkt das ja auch, wenn man sich selbst irgendwie im Café mal umschaut. Da ist mittlerweile auf jeder Speisekarte eben halt auch ein alternatives Produkt zu finden. Wenn es zum Beispiel um den Milchkaffee geht, Herr Ilchmann, merken Sie als Milchproduzent das jetzt auch, dass da sich ein bisschen sozusagen der Wind dreht in der Milchbranche?
Das ist meiner Meinung nach nicht überzubewerten. Es gibt ja immer noch einen Großteil der Menschen, die ganz normale, in Anführungsstrichen, Kuhmilch gerne trinken. Und ich habe ja gerade auch schon auch darauf hingewiesen, die ganzen Milchprodukte, die werden schon noch zum allergrößten Teil aus Kuhmilch erzeugt. Also der leichte Rückgang im Konsum von Trinkmilch oder Frischmilch, der fällt für uns Milcherzeuger nicht so stark ins Gewicht.
Wir wissen ja, dass viele Bauern sich in der Vergangenheit über den Milchmarkt sehr geärgert haben, weil er sehr stark unter Druck stand. Die Preise zum Teil sehr, sehr gering waren, nicht ausreichten eigentlich, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Ist das nicht für jeden Bauer auch eine Überlegung, eben halt ja Alternativen dann tatsächlich zu überlegen, ob man nicht doch dann zum Beispiel in den Haferanbau geht?
Ja, das machen ja sicher auch Kollegen. Also ich sehe das auch recht entspannt, weil ja auch all diese Alternativprodukte letztlich auf landwirtschaftlichen Produkten basieren. Irgendein Kollege, eine Kollegin verdient auch damit ihr Geld. Man muss sich allerdings klar sein, die Verarbeitung von die Nutzung von Grünland, von dem wir ja eine ganze Menge haben, in Deutschland circa 30% unserer Anbaufläche, weltweit noch deutlich mehr, die ist eigentlich nur über Wiederkäuer möglich, sprich über Kühe, Schafe, Ziegen. Und wenn wir diese Ressourcen an Flächen nutzen wollen für die menschliche Ernährung, kommen wir an den Wiederkäuern und der Verarbeitung ihrer Produkte nicht vorbei. Also da ist mir auch nicht bange, dass die Milcherzeugung dann komplett mal ersetzt wird. Jeder muss sich darüber im Klaren sein, auch wenn er aus klimatischen oder Tierwohlgründen auf Alternativen ausweicht. Es fehlt dann die Grünlandnutzung und die Biodiversitäts- und Klimaleistung, die mit dem Grünland einhergeht.
Weiß und bunt. Die verwirrende Vielfalt im Milchregal, das ist heute Thema im Marktplatz. Ich bin Manfred Kläuber und meine Gäste sind Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg, Jörg Hinrichs von der Universität Hohenheim, Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ja, noch so eine Geschichte aus der Reihe letztens im Supermarkt, diesmal aber letztens am Frühstücksbuffet im Hotel vor dem Self-Service-Kaffeeautomaten. Da konnte ich nämlich nicht nur die Kaffeesorte wählen, sondern auch die Milchsorte. Ich konnte mich auswählen, ob ich nun wirklich Kuhmilch haben möchte oder Hafermilch aus einem Automaten. Und das gehört ja mittlerweile auch zum Standard in der Gastronomie, mindestens eine Milchalternative im Programm zu haben, wenn es um den Kaffee geht. Meine Kollegin Stefanie Kowaleski, die hat aber auch noch was anderes probiert aus der Reihe der Alternativen, nämlich Eis aus Haferdrink.
Julia Bonekert hat die Haare unter das Käppi gesteckt, eine Schürze umgelegt und steht zufrieden in der Küche ihrer Düsseldorfer Eisschmiede.
Meine Leidenschaft ist Eis.
Und zunehmend mehr auch veganes Eis.
Für gutes Eis braucht man keine Milch. Der einzige Unterschied tatsächlich ist, dass Milcheis in der Konsistenz eventuell ein wenig cremiger ist. Halt durch die Milch, durch das Milchpulver, was man dann noch dazu gibt. Veganes Eis ist etwas härter. Aber mindestens genauso lecker. So.
Über die Jahre hat Julia Bonekert die Rezeptur für ihre veganen Eissorten immer weiter verfeinert.
Ich muss mittlerweile sagen, dass bei uns beim veganen Eis man keinen Unterschied mehr schmeckt. Und dadurch haben wir mittlerweile die halbe Theke veganes Eis.
Zu Beginn hat sie mit unterschiedlichen Pflanzendrinks experimentiert, aber das beste Ergebnis, sagt sie, bekommt sie mit der Hafermilch hin.
Mandelmilch benutzen wir tatsächlich für unser Mandeleis, aber man hat natürlich immer einen Eigengeschmack. Und Hafermilch hat am wenigsten Eigengeschmack und Reismilch zum Beispiel ist sehr wässrig. Also man möchte ja eine schöne Konsistenz hinbekommen und wenn man Reismilch nehmen würde, beziehungsweise Reisdrink, könnte man fast auch Wasser nehmen.
Wir machen heute veganes Pistazieneis. Das ist das Lieblingseis ihrer Kunden und auch das von uns beiden. In einem großen silbernen Metalleimer ist schon die Base, eine selbst hergestellte Mischung aus Zucker und einem pflanzlichen Bindemittel.
Dann benutzen wir eine pflanzliche Sahne. Einmal rein. So, dann Pistazienmus. Bei uns ist tatsächlich 10% Pistazienmus auf 1 Liter drin. Das ist sehr, sehr viel. So. Darf auch ruhig immer mal ein bisschen mehr sein, ist nicht schlimm. Dann nehmen wir Meersalz, eine Prise, das holt den Geschmack heraus. Und dann benutzen wir 5 Liter Hafermilch.
Das alles wird mit einem riesigen Mixer vermischt und die noch recht flüssige, matschgrüne Mischung wird in die Eismaschine gefüllt.
So, dann schalten wir es an und lassen es laufen.
Unter ständigem Rühren wird die Masse nun runtergekühlt. Es duftet herrlich nach Pistazien.
In 7-8 Minuten ist das Eis fertig.
Julia Bonek hat erzählt, dass es sie ärgert, wenn Eisdielen und Cafés sich den Einsatz veganer Milchdrinks teuer bezahlen lassen. Das sei trotz des erhöhten Mehrwertsteuersatzes von 19% gegenüber 7% bei Kuhmilch nicht nötig, findet sie.
Heutzutage kann man, wenn man richtig kalkuliert, das vegane Eis zum gleichen Preis machen wie das Milcheis. Und das ist uns halt auch sehr wichtig. In den Supermärkten ist das ja häufig noch so, dass ein Aufschlag gefordert wird. Oder auch in Cafés, dass man zum Beispiel für Hafermilch oder Sojamilch oder Kokosmilch halt wirklich teilweise bis zu 80 Cent Aufschlag bezahlen muss. Das ist nicht unsere Einstellung. Das ist für uns eine reine Mischkalkulation und ich finde, das könnten mehr Läden so machen. So, jetzt können wir es rauslassen. So.
Und zum Eis dann noch einen leckeren Kaffee mit aufgeschäumter veganer Barista-Milch.
Und die schäumt genauso gut wie normale Milch. Viele Leute mögen halt diesen etwas kernigeren Geschmack von der Hafermilch. Hafermilch ist halt nie so hell wie normale Milch. Aber ich finde, das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch.
Dann endlich darf ich das mit Haferdrink hergestellte vegane Pistazieneis probieren.
Auf jeden Fall.
Mega lecker. Und ich finde es sehr cremig. Das ist der Knaller.
Ja, da wurde viel über den Preis diskutiert, gerade auch mit der Eismacherin. Ich war im Supermarkt und habe mir mal angeguckt, wie die Preislage so aussieht und habe festgestellt, dass es sowohl bei normaler Kuhmilch extrem große Preisspannen zwischen 49 Cent den Liter und 2,49 Euro gibt, als auch bei den alternativen Produkten. Und dabei ist mir noch mehr aufgefallen, dass ein ganz bestimmtes Wort, nämlich wenn Barista auf dem Karton steht, der Preis sozusagen explosionsartig in die Höhe geht. Frau Fischer, können Sie das bestätigen?
Also Barista-Pflanzenmilch ist häufig eine Milch, die sich besser aufschäumen lässt, also quasi eine besondere Eigenschaft hat. Und da sind Verbraucherinnen und Verbraucher scheinbar bereit, mehr Geld für zu bezahlen, beziehungsweise die Hersteller und Supermärkte schlagen diesen Preis dann einfach eben obendrauf, weil sich das Produkt darstellt als was Besonderes, eine quasi Premium-Abweichung vom Grundprodukt.
Herr Hinrichs, muss denn der Produzent auch tatsächlich was obendrauf legen, sei es an Hirnschmalz, an Produktionsmitteln, um sowohl bei den pflanzlichen Drinks, aber auch bei der Kuhmilch ja eine gewisse Eigenschaft für den Barista herzustellen?
Also im Normalfall funktioniert jegliche haltbare Milch und auch die ESL-Milch sehr gut. Manchmal ein bisschen besser. Es kommt häufig ein bisschen Protein, ein bisschen mehr Protein. Das ist sehr hilfreich, weil Barista-Schaum ist an sich ein Proteinschaum. Und sobald ein bisschen Fett frei wird da drin, fällt das Ganze zusammen. Und deshalb sind auch die Barista-Produkte, die im veganen Bereich sind, wenn man mal draufschaut, die haben einen erhöhten Proteingehalt. Zum Teil auch Mischungen von Proteinen, dass meinetwegen Erbsenprotein oder so etwas noch dazukommt. Und dadurch erreicht man dann diese Stabilität. Mit der normalen Hafermilch gelingt das nicht in dem Maße.
Aus Bad Schwartau hat uns Frau Keck angerufen. Und ich glaube, Frau Keck, bei Ihnen geht es um ganz normale, also Kuhmilch. Erstmal guten Morgen. Hallo.
Guten Morgen, hallo. Ja, es geht um ganz normale Kuhmilch, aber ich trinke Milch auch zum Essen, also ich nehme sie nicht nur in den Kaffee. Und ich suche dann immer die nur pasteurisiert ist und homogenisiert ist und nicht länger haltbar. Und das wird jetzt immer schwieriger. Also einige Supermärkte bieten die auch gar nicht mehr an, auch egal, ob es Bio ist. Und Frischmilch steht ja doch immer drauf.
Diese Produkte werden...
Die Frage wäre, warum wird das Angebot so gering? Die ist ja auch, also eine gute Woche ist die auch haltbar.
Frau Fischer, können Sie darauf antworten?
Also eine längere Haltbarkeit, insbesondere wenn es in den Bereich ohne Kühlung geht, ist natürlich immer ein geringeres Risiko für den Handel, weil sollte aus irgendeinem Grund mal in einer Woche weniger gekauft werden, kann ein Produkt, was eben eine lange Haltbarkeit hat, auch in der Woche danach noch angeboten werden, während Produkte mit kürzerer Haltbarkeit, und bei der Milch sind das eben die Produkte mit geringerer Verarbeitung, dann im Zweifel übrig bleiben und nicht in den Verkauf finden. Das ist meiner Einschätzung nach ein maßgeblicher Faktor, weswegen der Handel lieber diese Produkte anbietet. Und vielleicht ist da auch einfach die Nachfrage verändert, dass Leute es vielleicht auch praktisch finden, häufiger die langhaltbare Milch zu kaufen, weil man da eben auch zu Hause langfristiger planen kann.
Herr Hinrichs, wie sehen Sie das, die unterschiedlichen Verfahren, Milch haltbar zu machen? Verändert sich das im Moment in der Herstellung bei den Herstellern?
Naja, es ist, ich glaube, das wurde eben ganz richtig angesprochen. Es ist ein bisschen Nachfragesache auch bei der ganzen Sache. Und es ist schon vor Jahren so gewesen, dass im Endeffekt die Haarmilch bei der Konsummilch so als Gruppe mehr als 60% gingen als Haarmilch auf dem Markt. Ja, und durch die ESL-Milch hat sich hier etwas eröffnet, was für den Konsumenten vorteilhaft ist. Ich meine, ich gehe auch am liebsten nur einmal in der Woche einkaufen. Und wenn dann möglicherweise ich das nicht alles verbraucht habe, dann hält die Milch halt noch. Und deshalb ist diese extra lang haltbare natürlich die für den Handel gut ist, aber eben auch, wo viele Menschen drauf zurückgreifen. Ich kann die Frau sehr gut verstehen. Ich mag sie auch sehr gern. Also, aber ich beobachte das auch. Aber das hat auch wirklich was ein bisschen mit dem Handel auch zu tun. Und wie schon auch gesagt wurde, dort, wenn etwas stehen bleibt und es nicht verkauft wird, dann hat man ja etwas. Was macht man mit dieser Milch? Ja? Das ist ein wertvolles Lebensmittel, was dann im Endeffekt entsorgt werden muss. Ich meine, meistens hat man so eine Ecke, wo man das bekommen kann. Aber wenn das große Mengen sind, ist es natürlich nicht schön.
Gehen wir nochmal auf die Milchalternativen. Ist es denn von den Herstellern tatsächlich ja ein Trend, die Milch, die aus pflanzlichen Produkten gemacht wird, tatsächlich ja als Imitat von Kuhmilch herzustellen, Herr Hinrichs, oder geht es da um ganz andere Sachen? Weil schließlich ist das ja schon ein Segment, was man da anspricht im Regal quasi.
Also ich denke, es entwickelt sich auch über die Zeit. Man muss es immer so sehen, dass wir haben eine neue Produktkategorie hineinbekommen. Vorher, ich meine, es gab schon immer die Sojamilch, das muss man mal sagen. Und es eröffnet etwas Neues. Aktuell wird natürlich von Konsumenten sehr stark verglichen, ja, mit der Milch, die bekannten Milch. Wenn man allerdings dann immer, also wenn das Angebot vorhanden ist und ein Mensch kauft es regelmäßig, dann ist das eigentlich auch so eine Geschmacksnote, die man dann entweder ein bisschen fremder Geschmack, Geruch oder so etwas akzeptiert auf der einen Seite oder sogar sucht. Also insofern denke ich eher, es entwickelt sich hier etwas Neues, was vielleicht in ein paar Jahren ja so eine eigene Dynamik auch entwickeln kann, wo dann ganz neue Produkte draus entstehen.
Ist es, Frau Fischer, tatsächlich jetzt nur der Wunsch eben halt von Menschen, sich vegan zu ernähren? Oder ist es auch tatsächlich eine Geschmacksfrage, dass viele Menschen mittlerweile sagen, das schmeckt mir einfach besser, Hafermilch oder Mandelmilch, Reismilch oder was auch immer als normale Kuhmilch?
Hafermilch ist auf jeden Fall beliebt und das hat mit Sicherheit mit dem Geschmack zu tun, weil Hafermilch eben einen bestimmten süßlichen, leicht getreidigen Geschmack hat, der einfach sehr vielen Menschen gut schmeckt. Wenn man sich anguckt, wie stark dieser Bereich von den Pflanzenmilchsorten wächst, dann wäre es verwunderlich, wenn das ausschließlich die Veganerinnen und Veganer sind, weil das sind eben nach wie vor anteilig eher wenige Menschen in Deutschland. Aber es gibt einfach auch sehr viele Menschen, die sich auch mit Milchprodukten und mit Fleisch ernähren, aber eben trotzdem sagen, im Müsli, im Kaffee oder ähnlichem schmeckt ihnen einfach die Hafermilch gut. Also man muss sich da nicht auf eine bestimmte Ernährungsweise festlegen, sondern kann das quasi Flasche für Flasche oder Tetrapack für Tetrapack nach Geschmack entscheiden.
Aus Berlin ruft uns ein Hörer an, dessen Namen ich leider nicht kenne, was aber auch nicht schlimm ist. Das akzeptieren wir hier einfach so. Und ich sage einfach erstmal guten Morgen. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Sie haben eine Frage oder eine Anregung?
Genau. Ich habe vor einiger Zeit gesehen, dass es aus Israel oder USA Nachrichten gibt über synthetische Milch, die sehr nah an Kuhmilch rankommt, mit Mikroorganismen produziert. Und meine Frage ist, ob der Nährstoffgehalt, speziell Vitamine, Aminosäuren, ob das vergleichbar ist mit der traditionellen Kuhmilch oder ob das auch ein weiteres Milchersatzprodukt ist, das noch mehr an die originale Milch rankommt, vom Geschmack, Konsistenz, Verarbeitungsmöglichkeit, aber von den Nährwerten auch eher, sagt man in Anführungszeichen, minderwertig.
Mhm. Sehr interessante Frage, Herr Hinrichs. Also das muss man vielleicht noch mal abtrennen. Also der Hörer fragt nach einer Milch, die synthetisch zwar hergestellt wird, die aber im Prinzip das Gleiche ist wie Kuhmilch.
Ja, das ist durchaus im Augenblick in der Forschung. Da gibt es auch viele, ja, wird viel Geld eingesammelt, um da voranzugehen. Im Endeffekt können Sie sich drei Dinge überlegen, wobei das im Normalfall keine Milch natürlich ist. Ich fange mal an mit dem, was am meisten aktuell beforscht wird. Das ist im Grunde mikrobiell hergestellt. Das wird über Hefen gemacht. Und dort wird eben, sie werden so verändert, dass sie ein Protein, also eines dieser Milchproteine, ausscheiden. Aktuell kann sie schon auf dem Markt kaufen, ein Molkenprotein, das Beta-Lactoglobulin beispielsweise. Das kann man in Amerika schon bekommen. Das ist aber nur ein einziges Protein. Also sie haben dort kein Casein, was sie im Käse haben. Und das Casein besteht aus mehreren Fraktionen. Das heißt, sie müssen jedes dieser einzelnen Proteine einzeln herstellen im Prozess. Und damit haben sie nur das Protein. Damit haben sie nicht die anderen Inhaltsstoffe, Vitamine, Salze, das Fett. All diese Dinge haben sie nicht damit. Das heißt, es ist niemals eine Milch. Aber sie könnten diese Proteine herstellen. Und das ist durchaus interessant, vielleicht in diese Richtung zu gehen. Das kann eine Basis sein, um vielleicht mal Käse in dieser Richtung herzustellen. Oder sagen wir mal die Struktur, dass es schmilzt. Eine weitere Möglichkeit ist, das wird auch gemacht, und zwar in Pflanzen ein Gen einzubringen, sodass sie in der Pflanze das Milchprotein erzeugen. Also eine Sojapflanze, indem sie das Milchprotein erzeugen. Damit können sie es ganz normal anbauen und danach müssen sie die beiden trennen. Und wenn sie so wollen, das Beiprodukt können sie natürlich total super nutzen, weil das ist ja Soja. Mhm. Und die dritte Möglichkeit, die kenne ich allerdings nur, die wird in Japan zumindest mal beschrieben schon. Sie nehmen Brustzellen von, wenn Sie Babymilch nachstellen wollen, dann können Sie natürlich über die tierischen Zellen das machen. Also Sie können also eine Euterzelle vom Kuh nehmen und dann würden Sie, wenn Sie die gut versorgen könnten, dann könnten Sie vielleicht wirklich eine Milch herbringen. Ja, aber grundsätzlich ist es keine Milch, sondern aktuell geht es nur mal darum, bestimmte Inhaltsstoffe zu produzieren. Es wird halt immer so kolportiert. Ich denke, und es ist aktuell noch große Mengen kann man da nicht mit produzieren aktuell.
Hat Sie das beruhigt, Herr Ilchmann, was Herr Hinrichs da gerade erklärt hat?
Das klingt für mich ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Wir müssen uns ja klar machen, Kuhmilch ist ein sehr natürliches, vollwertiges Lebensmittel. Und all diese Alternativen, die Herr Hinrichs hier jetzt gerade vorgestellt hat, das sind natürlich Produkte, die in einem biotechnologischen Prozess erzeugt werden, eventuell auch unter Hinzunahme von Gentechnik. Das muss ja dann der Verbraucher für sich selber entscheiden, ob ihm dabei behaglich zumute ist oder ob er dann doch lieber auf das Naturprodukt zugreifen will. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal kurz erwähnt, je stärker auch die natürliche Kuhmilch verändert wird, sei es länger haltbar gemacht, bis hin zu Haarmilch, desto mehr verliert sie natürlich auch diese Eigenschaft eines natürlichen Produktes. Und da ist vielleicht auch die Frage von Frau Keck vorhin durchaus angebracht, die eben eine Milch haben möchte, die nicht so stark bearbeitet und verändert ist. Also ich stelle das zu Hause, wenn ich Gäste habe, die dann vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben frisch gemolkene Kuhmilch, die ich am Morgen gemolken habe, trinken. Da sind die häufig sehr überrascht bis begeistert von dieser Geschmacksvariante, die sie so durch die industriell bearbeiteten Produkte gar nicht kannten bisher.
Aber dennoch gibt es ja immer wieder Warnungen davor, Rohmilch oder Vorzugsmilch sozusagen direkt vom Bauernhof zu konsumieren, weil das eventuell gesundheitliche Folgen haben könnte. Herr Hinrichs, worauf wird da abgezielt?
Im Grunde auf pathogene Keime, die enthalten sein können. Das ist ja nicht auszuschließen. Bei Vorzugsmilch sind sie relativ sicher, weil ja dort die Herde unter Überwachung steht. Bei einer Rohmilch, die beim Bauern direkt abgegeben wird, der nicht unter dieser Überwachung ist, steht auch, muss auch dran stehen, dass es vor Genuss abgekocht werden muss. Und wenn sie abkochen, dann nehmen Sie lieber eine pasteurisierte oder eine traditionell erhitzte Milch. Die ist mit 75 Grad für 20 Sekunden thermisch behandeln. Wenn Sie kochen, sind Sie bei 100 Grad. Sie müssen aufheizen und runter. Da ist sicherlich mehr kaputt als das, was Sie bei einer traditionell erhitzten Milch haben. Oder auch bei einer lange haltbaren Milch.
Kommen wir nochmal auf die alternativen Milchsorten, oder ja, eigentlich darf man das ja gar nicht sagen. Das ist ja festgestellt worden, dass die alternativen Produkte keine Milch sind und auch als solche eigentlich nicht bezeichnet werden sollen. Also die vielen verschiedenen Drinks, die es da im Milchregal gibt. Frau Fischer, ist das alles nur eine Geschmacksfrage, was man sich da am besten kauft, oder gibt es in der Zusammensetzung, in der Nährstoffzusammensetzung, vielleicht auch bei den Fragen des Zuckergehaltes und so weiter, Unterschiede, die man als Konsument beachten sollte?
Also zunächst mal sagen dürfen wir Hafermilch, Sojamilch und so weiter natürlich. Was festgelegt wurde, ist, dass das nicht in der Produktbezeichnung stehen darf. Also auf dem Produkt darf nicht draufstehen Hafermilch, weil eben festgelegt wurde, Milch gilt wirklich nur für die Kuhmilch. Aber im Alltag sind die Begriffe Hafermilch, Sojamilch und so weiter natürlich nach wie vor deutlich gebräuchlicher als eben diese Formulierung mit Drink. Und da soll und muss man auch gar nicht von wegkommen. Zu den Inhaltsstoffen gibt es natürlich Unterschiede, weil die Produkte auf ganz unterschiedlichen Rohstoffen bestehen. Also eine Hafermilch ist natürlich eher ein Getreideprodukt und enthält dadurch eher mehr Kohlenhydrate und wenig Protein. Eine Sojamilch hingegen hat einen vergleichsweise hohen Proteingehalt, nicht ganz so hoch wie die Kuhmilch, aber es geht in die gleiche Richtung. Und Mandelmilch oder eben Milch, die auf unterschiedlichen Nusssorten basiert, ist nochmal ganz anders zusammengesetzt. Und ganz grob gesagt kann man sagen, dass eine Sojamilch, die mit Calcium und beispielsweise Vitamin B12 angereichert wurde, ernährungsphysiologisch der Kuhmilch am nächsten kommt. Aber wenn man eben das Produkt wegen bestimmter Inhaltsstoffe, einem Proteingehalt oder ähnlichem konsumieren möchte oder gerade deswegen darauf verzichten möchte, dann lohnt sich immer der Blick in die Zutatenliste und die Nährwerttabelle, weil die geben zuverlässig an, was drin ist.
Wie ist das eigentlich mit der Geschichte, dass Milch gut für Kinder ist und den Alternativprodukten? Muss man, wenn man Kinder damit eben halt ernähren will, irgendetwas beachten, Frau Fischer?
Also grundsätzlich ist es so, dass Kuhmilch auch nach derzeitigem Kenntnisstand nach wie vor als ein wertvolles Lebensmittel in moderaten Mengen gilt. Und insofern einfach die Kuhmilch gerade bei Kindern durch was Pflanzliches zu ersetzen, vor allem wenn es da um komplett zu ersetzen geht, das ist etwas, wo man eben ja gerade bei den Kindern genau hinschauen sollte, damit man da Kinder nicht versehentlich fehlernährt. Wenn man Kinder quasi komplett pflanzlich ernähren möchte, sollte man da auf jeden Fall eine fundierte Beratung hinzuziehen. Ansonsten ist es allerdings auch so, gerade wenn es um den Bereich Erwachsene geht, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mittlerweile sagt, 2 Portionen Milch am Tag reichen aus, wenn man sich eben mit allen Produkten, die es so gibt, ernährt. Das heißt, ein Glas Milch und eine Scheibe Käse sind genug. Also man soll und muss Milch nicht in wahnsinnig großen Mengen verzehren. Und da hat in der Vergangenheit die Milchindustrie ziemlich viel Werbung für gemacht mit Slogans, die viele bestimmt noch im Ohr haben aus vergangenen Jahrzehnten, die Milch eben als besonders wertvolles Lebensmittel hervorgehoben haben. Und das kann man in der Allgemeinheit nicht sagen. Milch ist ein wertvolles Lebensmittel, aber eben im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung. Und entsprechend ist es nicht das Zauberprodukt, für das es teilweise beschrieben wurde, aber es kann durchaus ein wertvolles Lebensmittel sein.
Weiß und bunt, die verwirrende Vielfalt im Milchregal, darüber sprechen wir heute im Marktplatz. Manfred Kläuber begleitet Sie weiter durch die Sendung und Ihre Fragen beantworten. Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg, Jörg Hinrichs von der Universität Hohenheim und Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ich hatte ja schon über meine Studien im Supermarktregal berichtet, dass ich da öfters mal drauf geguckt habe, wie sich das verändert, wie sich die Produktvielfalt verändert. Und ich würde gerne von Herrn Hinrichs und von Frau Fischer wissen, ob Sie meine Einschätzung teilen, dass der große Verlierer bei diesen Veränderungen im Milchregal die Kondensmilch ist.
Wollen Sie erst, Frau Fischer, machen
Sie. Ich kann da gerne was zu sagen. Ja, ich würde die Einschätzung teilen, dass die Kondensmilch einfach vielleicht nicht mehr so in Mode ist. Ob das jetzt tatsächlich zu tun hat mit mehr Pflanzenmilch und Vielfalt oder ob das einfach mit Geschmacksgewohnheiten zu tun hat, die sich über im Laufe der Zeit verändern, dahingestellt. Aber Kondensmilch ist kein Produkt, was gerade im Trend oder auf dem Vormarsch ist.
Herr Hinrichs, spreche ich Sie dann lieber als Milchexperten, Milchwissenschaftler an. Erklären Sie uns nochmal ganz kurz, was ist überhaupt Kondensmilch?
Im Grunde ist es eine Milch, die Sie konzentrieren, ungefähr 2,3-fach. Nehmen wir mal einen Fettgehalt und Proteingehalt von 3,5%. Dann sehen Sie so ungefähr 10% Protein, 10% Fett. Es gibt natürlich auch 7,5%. Und das nimmt man, dieses Konzentrat, also Wasser wird entfernt. Und das wird dann in einer Dose oder einem Fläschchen oder einem Glas wird es dann sterilisiert. Das ist im Normalfall die Kondensmilch. Mhm. Und ist völlig richtig. Ich denke, das ist etwas, es ist in der Vergangenheit, auch die ältere Generation, für die war es für den Kaffee diese Kondensmilch oder auch beim Kochen. Und das ist heute nicht mehr so im Trend. Aber im Ausland ist das durchaus noch so, dass man das
dort
findet.
Ja, fürchterlich süß, wurde da Zucker zugesetzt?
Es gibt auch gezuckerte Kondensmilch, da haben Sie recht. Aber die normale wird kein Zucker zugesetzt. Aber es gibt in der Schweiz, wenn Sie in der Schweiz sind, da gibt es solch eine Kondensmilch in der Dose, die ist fast so wie eine Zahnpasta, würde ich sagen. Milchmädchen heißt das. Ich wollte keine Werbung machen, aber ich finde es immer faszinierend, was man in der Schweiz da manchmal findet. Und es ist eine konzentrierte Milch, also Kondensmilch mit Zucker, gezuckerte Kondensmilch.
Mein Kollege Thomas Meinert, der hat sich die ganze Zeit um die eingehenden Hörermails und auch die Diskussionen auf den Portalen gekümmert. Thomas, wie kann man die Diskussion zum Thema Milch zusammenfassen?
Ja, viele Aspekte zu allen Sorten von Milch und auch zu allen Sorten von Drinks. Und auch so ein paar grundsätzliche Fragen, wie zum Beispiel die eines Hörers, Herr Wendler aus Würzburg. Er möchte mal wissen, was hat es dann eigentlich mit dem Begriff Fermentation? Das wurde hier schon genannt in der Sendung, steht aber auch auf manchen Packungen. Was ist eigentlich eine Fermentation?
Ein biotechnologischer Prozess, den der Herr Hinrich sicherlich erklären kann.
Ja, Fermentation ist an sich eine durch Mikroorganismen erfolgende Umsetzung von Inhaltsstoffen. Im Normalfall oder der Großteil ist eben gerade bei einer Fermentation von Milch oder auch bei anderen. Der Zucker wird umgesetzt zu einer Säure. Deshalb merken Sie, dass ja auch ein Joghurt ist saurer beispielsweise. Aber Fermentation wird auch verwendet, wenn Sie nur Enzyme zum Beispiel zugeben. Also man könnte auch sagen, eine Laktose, wenn die abgebaut wird, ist auch eine Fermentation. Also so wird es zumindest auch bezeichnet. Und in Mikroorganismen arbeiten ja auch mit Enzymen. Insofern passt das schon.
Thomas?
Ja, wir haben einen Hörer, der beschreibt, wie er Haferdrinks selber macht. Er hat Hafer im Garten, einen schönen Brunnen, und zur Würzung nimmt er dann den Honig vom Imker, der in der Nachbarschaft ist, also eine gute Möglichkeit. Und eine Frage, die zieht sich darauf, weil Fertigprodukte im Supermarkt sind immer teurer, man hat viel Verpackung. Und da schreibt Andreas Petz, ich habe jetzt Pulverprodukte entdeckt. Da mische ich das dann erst zusammen. Früher nur Soja, jetzt auch mit Hafer. Ist sozusagen das selber gemachte und das Pulver die Alternative zur Packung aus dem Supermarkt?
Frau Fischer, haben Sie da eigene Beobachtungen?
Also wir haben noch keinen Marktcheck seitens der Verbraucherzentrale durchgeführt zu den Produkten, aber trotzdem ist auffällig, dass es immer mehr von diesen Hafermilchpulvern zu kaufen gibt. Entsprechend habe ich keine Informationen dazu, wie die sozusagen geschmacklich oder ernährungsphysiologisch abschneiden, aber da eine Hafermilch an sich ja vor allem aus Wasser, Hafer und gegebenenfalls noch weiteren Zusätzen besteht, die auch in Pulverform vorliegen können, dürfte das erstmal ein ähnliches Produkt ergeben, und man spart sich eben das Tragen von den vollen Kartons. Preislich sind die Produkte, glaube ich, häufig noch leicht teurer als die fertige Hafermilch, aber das ist dann vielleicht der Deal, den man zahlt dafür, dass man nicht schleppen muss.
Thomas, ich muss jetzt Herrn Hinrichs noch ein bisschen zu einem Punkt fragen, der mich immer ein bisschen verwundert, nämlich wie man aus so einem Feststoff wie zum Beispiel Hafer eine milchige Substanz macht. Und vielleicht sollten Sie auch noch mal erklären, was das Wesentliche ist. Das ist ja eigentlich die Verbindung von Fett und Wasser, ne?
Ja, das ist, also um einen Haferdrink zu erzeugen oder einen pflanzlichen Drink, das sind schon einige Prozessschritte. Es sind deutlich mehr natürlich als bei der Herstellung von Milch, weil Sie starten mit einem Korn oder einer Bohne. Dann müssen Sie die reinigen, das macht dann die Müllerei schon. Dann wird es bei einem Korn, müssen Sie die spelzen und das alles auch dabei entfernen. Dann im Fall von Hafer wird natürlich auch schon mit Wasserdampf behandelt, um Enzyme zu inaktivieren. Dann wird das Ganze vermahlen und dann vermischen Sie das mit Wasser. Und es stimmt schon, so ungefähr 1 zu 10 kann man mal so als Größenordnung nehmen. Dann muss sich, dann lösen sich Proteine, die löslich sind in der wässrigen Phase. Im Fall von Hafer macht man dann noch eine enzymatische Behandlung, um die Stärke zum Teil abzubauen. Das ist dann auch ein Teil der Süße. So, und danach geht das Ganze durch einen Dekanter. Das ist wie eine Zentrifuge. Das ist im Grunde, die schweren Teilchen werden abgetrennt. Das ist dann, ja, was noch drin ist, beim Soja nennt man das Okara, deshalb ist das so ein Beiprodukt, Feststoffe. Und das, was dann da ist, ist dann im Grunde solch eine weißliche, ja, wo Sie sagen, dass, wie wird das weiß? Und dafür ist eine Voraussetzung auch, dass die Partikel so in der Größenordnung unseres Sehens liegen, also in der Lichtwellenlänge von so ungefähr 300 bis 800 Nanometer. Weil alles, was unter einem Mikrometer ist, so ein Tausendstel Millimeter, das muss sein. Und dann hat man solche eine Lichtstreuung, sodass das weiß erscheint. Mhm. So. Und danach sind die Prozessschritte an sich ähnlich wie bei der Milcherstellung. Allerdings geben sie natürlich dann das Öl zu. Das muss emulgiert werden, die Salze zu. Und dann wird beispielsweise genauso erhitzt wie bei einer Haarmilch. Ein bisschen höher wird erhitzt, weil die mikrobielle Belastung etwas höher ist.
Das hört sich sehr komplex an und doch kann man es auch zu Hause machen. Aus Luxemburg hat uns ein Hörer angerufen. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Ah, das war nicht aus Luxemburg, sondern aus Ludwigsburg. Ein Übertragungsfehler, der mal passieren kann. Soweit ist es auch nicht auseinander. Ich grüße Sie. Hallo.
Gut. Meine Frage ist, kann man auch zu viel Milch trinken? Ich habe sowieso immer wieder mal mit Zähnenproblemen. Und dann hat mir jemand, Augenblick mal bitte, hat mir, ich habe früher viel Milch getrunken, so 2 Liter am Tag. Und da hat mir jemand mal gesagt, ich soll mal aufhören, Milch zu trinken. Und daraufhin, allerdings in einem Zeitraum von einem Jahr, ist dann meine Zähne besser geworden. Kann nicht sagen, ob es von der Milch kommt, aber ich habe nichts anderes geändert.
Mhm. Gut. Jetzt haben wir keinen Mediziner unter uns, aber Frau Fischer ist mit Ernährungsfragen sehr weit unterwegs. Können Sie dem Hörer da eine Antwort geben? Kann man zu viel Milch trinken?
Also grundsätzlich ist es bei Ernährung immer schwierig, von einem speziellen Lebensmittel ganz große Mengen zu sich zu nehmen, weil es immer auf die Ausgewogenheit ankommt. Man kann auch mal an einem Tag von einem Produkt sehr viel oder sehr wenig essen, aber im Großen und Ganzen sollte das ausgewogen sein. Milch hat ein bisschen eine Besonderheit, weil man im Alltag Milch häufig als Getränk wahrnimmt, weil es eben flüssig ist. Aber Milch ist ernährungsphysiologisch betrachtet eher ein Lebensmittel, weil es im Vergleich zu anderen Getränken natürlich einen hohen Protein- und auch Fettgehalt hat. Und insofern sind 2 Liter am Tag schon eine sehr große Menge. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht von 2 Portionen Milch am Tag. In der alten Empfehlung waren es 3 Portionen, die auch immer noch als gesundheitlich nicht bedenklich gelten. Aber darüber hinaus ist grundsätzlich für die Allgemeinbevölkerung keinen Vorteil zu erwarten. Und bei den ganz großen Mengen wird es dann irgendwann schwierig, weil das so selten vorkommt, nachzuvollziehen, ab wo es dann wirklich zu schädlich wird.
An dieser Stelle sollten wir vielleicht auch noch den Hinweis geben, wenn es wirklich die Befürchtung gibt oder die Vermutung gibt, dass das gesundheitliche Konsequenzen hat, dann sollte man da auf jeden Fall mit der Ärztin oder mit dem Arzt drüber reden. Aber ich will die Frage noch einmal drehen, Herr Ilchmann, nämlich politisch. Kann man zu viel Milch trinken?
Da müsste ich als Milchbauer ja eigentlich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Man kann gar nicht genug Milch trinken. Das stimmt aber natürlich nicht. Man soll Milch und Milchprodukte bewusst zu sich nehmen, genießen. Das sind einfach leckere, schmackhafte und auch gesunde Produkte. Und man soll dann lieber, anstatt so einen Massenkonsum zu machen, auf die Qualitäten achten, sich anschauen, wie wird die Milch erzeugt, was ist da für ein Produktprozess dahinter. Ich habe gerade schon das Thema Weidemilch erwähnt. Und sich da bewusst ernähren und solche Produkte kaufen, die dann vielleicht etwas teurer, aber eben auch für Biodiversität, Klima und so weiter positiv sind.
Wir haben zu diesem Themenbereich noch zwei, drei Fragen.
Thomas, ich glaube, der Hörer hat noch eine Nachfrage.
Was meinte die Dame mit Portionen?
Genau, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die meint bei Portionen immer grob eine Handvoll, im Sinne von kleine Kinder kleine Portionen und große Erwachsene größere Portionen. Und eine Portion ist bei der DGE ungefähr ein großes Glas Milch, eine Scheibe Käse, ein kleiner Becher Joghurt. Das sind bei den Milchprodukten so die Größenordnungen.
Vielen Dank für die Frage. Thomas, jetzt bist du wieder dran.
Das gibt noch ein paar so Anmerkungen. Ein Onkologe sagt, ich bin nicht so einverstanden mit der positiven Darstellung von Milch. Es gibt auch möglicherweise Krankheiten, die damit zusammenhängen. Und es gibt die Frage nach verschiedenen Sorten von Milch. Ein Dialysepatient aus Hamburg sagt, welches Milchersatzprodukt hat am wenigsten Kalium, weil das für ihn nicht gut ist. Und Ersatzprodukte, man könnte ja auch sagen, wer eben mit Kuhmilch, eine Apothekerin, sagt, es gibt auch zu viel Eiweißunverträglichkeiten, nicht nur die Laktoseunverträglichkeiten. Und daraus ergibt sich eben die Frage Alternativen. Es könnte ja auch Ziegenmilch oder Milch vom Schaf sein.
Ich habe heute Morgen in Wikipedia nochmal nachgeguckt, was so zu Milch steht. Das ist immer eine ganz gute Orientierung, auch wenn man mit der Information immer vorsichtig sein muss. Und da gibt es eine breite Diskussion über den Inhaltsstoff Calcium, der in Verdacht steht, über Milch transportiert Krebs zu erzeugen.
Ja, hier geht es auch noch um Kalium, nicht nur Calcium. Entschuldigung.
Also auf jeden Fall, Calcium ist in Verdacht in der Milch krebserzeugend zu sein. Gibt es dazu gesicherte Erkenntnisse, Herr Hinrichs?
Also wer sich dafür interessiert, der sollte sich vielleicht mal im Internet umschauen. Da gibt es das Kern, das nennt sich Kompetenzzentrum für Ernährung. Da ist gerade eine Studie rausgekommen. Und die heißt Freispruch für die Milch. Und da gibt es wirklich einen Überblick über die aktuelle wissenschaftliche Literatur, auch bezüglich Krebs. Und da finden Sie dann eben auch, dass es bei manchen Dingen durchaus vorbeugende Effekte, bei anderen praktisch keinen nachgewiesenen. Und Calcium wird da diskutiert, aber das ist nicht bestätigt in der Richtung. Also wie gesagt, schauen Sie es einfach an, da werden wirklich viele Dinge, Schleimmilch und all diese Dinge, so ein bisschen die Mythen, die Negativmythen werden mal ein bisschen abgeklopft bezüglich des wissenschaftlichen Hintergrunds auch. Also sind dann immer die viele Studien ausgewertet.
Und für den Dialysepatienten, wo ist am wenigsten Kalium drin?
Da muss ich leider echt passen. Weil
das, Frau Fischer, können Sie da aushelfen?
Leider nein. Kalium ist ein Stoff, der nicht in der Nährwerttabelle üblicherweise angegeben ist. Deswegen kann ich die Frage gut nachvollziehen. Aber entsprechend habe ich aus dem Stegreif auch keine Info dazu, leider.
Auch an der Stelle wieder der Hinweis, wenn man da ganz konkrete Befürchtungen oder auch Probleme hat, dann da aktiv mit dem Arzt drüber reden. Der kann da eventuell dann auch weitere Informationen besorgen, die dann auch zuverlässig sein sollten.
Wenn es ganz schnell, ganz speziell um den Ernährungsbereich geht, kann man auch überlegen, ob man eine zertifizierte Ernährungsberatung hinzuzieht. Da sollte man darauf achten, dass es wirklich jemand mit entsprechender Zertifizierung ist, weil Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Aber da kann man eben nochmal ganz speziell auf den Ernährungsbereich Tipps für die eigene Situation bekommen, wo manchmal eben ein allgemeiner Mediziner nicht ganz so diese ganz tiefen Einblicke mehr über die ganzen Lebensmittel hat.
Ich stelle mal einen Joghurt selbst mit Kuhmilch her. Geht das auch mit einem Haferdrink?
Hat das schon mal jemand ausprobiert von Ihnen?
Also grundsätzlich, ja, gerne.
Sie können es schon machen, aber es wird kein vernünftiges Gel werden. Das ist kein Proteingel. Und die Sie kaufen im Normalfall, werden eigentlich durch Hydrochloride stabilisiert in den meisten Fällen. Also im Endeffekt ist es, Sie säuern, das geht. Aber Sie werden nicht diese Konsistenz bekommen. Wenn Sie die haben wollen, müssen Sie das durch Hydrochloride machen.
Säuern ist das Stichwort auch für Dickmilch. Eine Hörerfrage dazu. Er stellt Milch ein paar Tage, lässt er sie an der Luft stehen und dann dickt sie sich selber ein. Schmeckt dann leicht säuerlich, wird im Handel, glaube ich, auch als Dickmilch verkauft.
Das ist richtig. Ich würde das aber nicht machen. Weil das ist sehr zufällig, was dort wächst. Und heutzutage ist ja die Milch, die Sie dann kaufen oder auch vom Bauern bekommen, relativ keimarm. Das soll ja auch so sein. Und die Dickmilch, da brauchen Sie schon die richtigen Organismen. Ansonsten wachsen alle anderen auch. Das kann also durchaus auch sein, dass andere wachsen. Dann merkt man das im ungünstigen Fall erstmal nur, dass es bitter ist. Und im ganz schlimmen Fall hätten Sie vielleicht dann auch ein paar Pathogene gezüchtet. Also ich würde das nicht machen, wenn dann nehmen Sie, so wie bei Joghurt auch, da gibt's ja solche kleinen Joghurtmaschinen, holen Sie sich aus dem Handel, kann man so Starterkulturen, also Mikroorganismen besorgen und dann macht man das selber zu Hause. Habe ich mit meinen Kindern auch gemacht, das ist eine tolle Sache. Macht Spaß und schmeckt auch wirklich sehr gut.
Warum ist Milch in Flaschen im Supermarkt teurer als Milch in anderen Verpackungen?
Interessante Frage. Herr Ilchmann, kennen Sie sich da aus?
Also das kann ich nur vermuten. Ich denke, es ist ja einfach vom Transport her deutlich aufwendiger, Flaschen zu transportieren, die dann ja auch noch wiederverwendet, also wieder eingesammelt und gesäubert werden müssen. Das ist einfach ein viel komplizierteres System als ein Karton. Das dürfte den Mehrpreis erklären.
Der Aufwand ist größer. Frau Fischer, haben Sie dann noch zusätzliche Informationen?
Also bei dem Aufwand würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass ein Produkt in einer Glasflasche einfach hochwertiger wirkt und insofern eben einfach da versucht wird, wie hoch kann man den Preis setzen, sodass Leute trotzdem bereit sind, das noch zu kaufen, einfach weil das Produkt eben haptisch etwas schöner ist.
Thomas, darf ich noch ganz kurz eine Nachfrage stellen? Die Preise, die man für beide Produktvarianten, für echte Milch und für Milchalternativen sehen, haben eine irre Spanne. Woher kommt die? Also, dass man Milch zu 50 Cent verkaufen kann, den Liter, und Milch zu 2,50 Euro. Ich glaube, Herr Ilchmann, für Sie als Milchbauer sieht das ein bisschen anders aus, wie die Preisgestaltung funktioniert, ne?
Ja, das ist richtig. Da ist sehr viel Emotionalität natürlich im Spiel. Es gibt Markenprodukte, die sehr, sehr teuer sind, ohne irgendwie einen Vorteil gegenüber No-Name-Produkten zu haben. Und was sich im Milchpreis eigentlich überhaupt nicht widerspiegelt, das ist der Preis, den die Erzeuger für die Milch bekommen. Jetzt mal ein Beispiel aus dem... Bitte?
Wie viel? Wie hoch ist der Erzeugerpreis im Moment?
Der Milchpreis liegt zurzeit irgendwo Mitte 40 bis knapp 50 Cent. Der ist zurzeit gar nicht so schlecht. Wir hatten schon viel schlechtere Zeiten. Aber ich will nur ganz aktuell darauf hinweisen, die Butter, die befindet sich im Moment auf einem Allzeitpreishoch im Supermarkt. Davon kommt beim Milchbauern bisher noch kaum etwas an. Also die Preise im Supermarkt, die der Einkäufer bezahlen muss, die haben eigentlich mit den Preisen, die die Bauern für ihre Produkte bekommen, ganz wenig zu tun. Da haben wir es einfach mit einem großen Marktungleichgewicht zu tun, zugunsten der Verarbeiter und eben vor allem des sehr konzentrierten Einzelhandels.
Thomas, darf ich noch kurz was sagen?
Ja, bitte.
Ich meine, Milch ist ja auch etwas, was auf einer Region kommt. Und denken Sie an Alpenmilch oder sonst was. Im Grunde haben natürlich der Wein, der hat ein ganz anderes Image. Und da sind regional und solche Sachen natürlich stark ausgeprägt. Im Grunde hätten Sie das natürlich auch bei der Milch. Weil wenn Sie eine Milch haben, die von den Friesischen Inseln oder Schleswig-Holstein kommt, da haben Sie schon auch ein paar andere Dinge drin. Ja, das hat man leider in diesem Sinne nicht. Aber ein bisschen finde ich das vielleicht auch mal positiv zu sehen. Ein bisschen spiegelt sich das natürlich auch aktuell dann schon in solch einer Preisspanne wider. Ne? Weil im Grunde hängen da auch Emotionen dran und das kann man unterschiedlich bewerten. Also ich halte das eigentlich für gut und ist ja auch vielleicht ein Ansporn, in bestimmte Bereiche, meinetwegen mehr in Weidemilch auch hineinzugehen.
Eine Frage, wenn man gerne Milch mit 1,5% Fettgehalt trinkt, kann man dann auch Milch mit 3,5% kaufen und entsprechend Wasser dazu mixen und dann hat man die größere Menge zum gleichen oder günstigeren Preis?
Frau Fischer, wie sehen Sie das? Dann verdünnt man ja auch die anderen Inhaltsstoffe.
Spannende Frage. Also Milchschorle ist eher unüblich, würde ich sagen. Ich würde davon ausgehen, dass es optisch durchaus ein anderes Ergebnis bringt. Und ja, wie Sie sagen, also es wird ja dann alles verdünnt, nicht nur das Fett. Ich glaube, das muss jeder selbst ausprobieren, ob das den Bedürfnissen entspricht und dem Geschmack entspricht. Zum Kochen funktioniert das vielleicht.
Herr Hinrichs, kann man sagen, dass die fettarme Milch auch deshalb da ist, weil man das Fett für die Butter braucht?
Also auf jeden Fall. Aber Sie haben auch einen Überschuss bei der Käseherstellung beispielsweise. Insofern, Butter ist ein Teil. Wenn Sie jetzt nur Butter aus Milch herstellen, dann müssen Sie sehen, dass Sie etwa 20 Liter Milch brauchen, um ein Kilo Butter herzustellen. Dann ist aber alles Fett da drin. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich das Protein. Also ideal wäre dann Speisequark auf der anderen Seite. Dann haben Sie Speisequark und die Butter. Das wäre die ideale Kombination.
Kalte Milch im Kaffee ist nicht immer so jedermanns Sache. Deshalb die Frage, wie sieht es aus mit der Haltbarkeit von Milch außerhalb des Kühlschranks? Geöffnet, Haarmilch oder Frischmilch, was kann man da nehmen, wenn man jetzt nicht die Kaffeesahne nimmt, die sich ja außerhalb des Kühlschranks wahrscheinlich noch am besten hält?
Frau Fischer, haben Sie da Erfahrung mit?
Also geöffnete Milch sollte auf jeden Fall in den Kühlschrank. Die Haarmilch, die hält sich nur im geschlossenen Zustand über Monate hinweg. Offen gehört sie in den Kühlschrank. Insofern wäre mein Vorschlag, dass man eher vielleicht die Milch dann eine ganz kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmt, wenn man sie etwas wärmer haben möchte, damit man nicht riskiert, dass sich eben doch Keime da drin bilden und ausbreiten, wenn die Milch zu warm gelagert wird.
Eine kurze Frage, kurze Antwort schaffen wir noch.
Es gibt ja unterschiedliche Weidehaltungen oder Stallhaltungen. Wirkt sich oder unterschiedliche Fütterungsarten auch bei Kühen, wirkt sich das auf die Umweltverträglichkeit, sprich den CO2-Gehalt aus? Gibt es da Untersuchungen?
Herr Ilchmann?
Ja, absolut würde ich sagen. Das ist schon ein großer Unterschied, ob ich Kühe in einem natürlichen System auf der Weide sehr grasbetont ernähre oder ob ich sie im Stall halte, sehr intensiv ernähre mit unter Verwendung von sehr viel Kraftfutter und Mais, womöglich auch Importfutter, da habe ich schon einen anderen CO2-Abdruck. Und die Wirkung für die Biodiversität, die spielt auch eine sehr große Rolle. Die ist dann wirklich sehr gut, wenn wir grünlandbasiert und am besten mit Weidehaltung füttern.
Das war der Marktplatz über Milch und Milchalternativen. Ihre Fragen haben beantwortet Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg, Jörg Hinrichs von der Universität Hohenheim und Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Vielen Dank, dass Sie den Marktplatz eingeschaltet haben. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.